und dem Montagsgespräch Reinhard Müller, der Landesgeschäftsführer des Paritätischen Thürings. Und wir wollen ja über Deutschland reden, über Thüringen und natürlich über unser schönes kleines Erfurt. Bevor wir anfangen, für Leute, die nicht wissen, was ist eigentlich der Paritätische, was bedeutet Parität? Wohlfahrtsverband klingt irgendwie nach Altenpflege, ist aber mehr. Schönen guten Tag, Herr Müller.
Ja, schönen guten Tag.
Man denkt immer an Wohlfahrtsverband, denkt man irgendwie so an die Wohlfahrt, an die Arbeiterwohlfahrt und so. Aber der Verband heißt ja eigentlich nicht mehr Paritätischer Wohlfahrtsverband, aber in meinem Kopf ist es noch so drin.
Das ist bei unheimlich vielen Leuten so drin, vor allen Dingen natürlich im Westen ist es so drin, da heißt es DPWV. Im Osten kennt man diese Abkürzung gar nicht, weil hier der Paritätische von Beginn an mit der Paritätische gestartet ist. Und das ist ein sperriger Name, gar keine Frage. Aber so wie Ihnen geht es mir auch so und ging es vor allen Dingen früher so. Wohlfahrt klingt verstaubt. Ja. Und sowas von verstaubt, dass es schon bröselt an diesen Stellen. Und deswegen müssen wir auch nicht nur imagemäßig, sondern real etwas anderes darstellen, nämlich eine Unterstützungsorganisation für Verbände, für Mitgliedsorganisationen im sozialen Bereich. Die unterstützen wir bei Qualifizierung, die unterstützen wir bei der Lobbyarbeit, die unterstützen wir, wie kriege ich überhaupt das Geld, wie kriege ich die Knete, um diese Arbeit zu machen. All das ist unsere Aufgabe. Wir haben 360 Mitglieder hier in Thüringen, sind enorm gewachsen, stellen insoweit auch den größten Verband hier in Thüringen dar, obwohl unsere Struktur ja sehr kleinteilig ist. Ne? Wir haben ja sehr viele auch kleine Mitglieder.
Was bedeutet denn paritätisch zu sein? Wie würden Sie das mit Ihren Worten erklären?
Also wir haben ja vor kurzem, das war auch eine Revolution für unseren Verband, unser Signe, unser Symbol geändert.
Nicht? Und Sie sagen nicht Logo.
Wir sagen nicht Logo. Nee, wir haben ein Gleichheitszeichen, was übrigens bis zu dem Zeitpunkt keiner der Geschäftsführer wollte. Und dann haben wir gesagt, die Übersetzung wäre doch gut, das wurde uns vorgeschlagen, nicht mehr das alte zu renovieren, sondern ein Gleichheitszeichen zu verwenden. Das frühe Symbol war, der fünfte Wohlfahrtsverband ist ja auch nicht sehr schick, grenzt sich nur von anderen Wohlfahrtsverbänden. Und dann haben wir gesagt, Gleichheitszeichen. Gleichheitszeichen, Gleichparität. Gleicher unter Gleichen. Und so ist auch der Aufbau unserer Auktion, dass alle unsere Mitglieder in der Mitgliederversammlung eine Stimme haben. Übrigens egal, ob sie groß oder klein sind, sie haben alle eine Stimme und können dort mitentscheiden. Wir bestimmen nicht unsere Mitglieder, wir reden denen auch nicht rein. Jedenfalls haben wir keine Ansprüche darauf, aus der Satzung heraus oder so in die Vereine und Verbände hinein zu regieren, sondern es passiert andersherum. Wir beraten, wir unterstützen, sagen auch, wir sind ein Beraterverband.
Trotzdem gehen Sie nach außen auch mit politischen Positionen, weil Sie sich ja für die Verbände einsetzen. Und wenn ich mir den Armuts- oder Reichtumsbericht anschaue und Ihre Position, dann sagen Sie Deutschland vor der Zerreißprobe zwischen Wohlstand und Verarmung. Dann könnte man sagen, wenn man sich die aktuellen Meldungen anguckt, Deutschland geht es doch gut, also der Export steigt wahnsinnig, das ist eher ein Problem für die anderen, aber nicht für uns. Wir sind auf der Insel der Glückseligen und die Reallöhne steigen so ein bisschen, müssten noch mehr steigen, aber eigentlich sind wir doch ein sehr reiches Land. Wieso braucht es denn einen Armutsbericht und so, wieso gibt es denn arme Menschen in Deutschland?
Also zunächst mal muss man sagen, die Aussage ist natürlich richtig, dass Deutschland kein armes Land ist. Das wäre auch völlig vermessen, wenn wir das mal vergleichen mit anderen Ländern. Wenn wir aber uns den Armutsquotienten, fürchterliches Wort, aber den betrachten, dann ist das ja ein abgeleiteter Begriff, der misst einfach die ungleiche Verteilung zwischen den Einkommen der einzelnen Haushalte, jetzt mal etwas technisch gesprochen. Und wenn hier Abweichungen sind, dass sehr viele Menschen sehr wenig haben und nur ganz wenige sehr, sehr viel haben, dann geht dieses auseinander. Und das ist leider die Situation, die wir in Deutschland seit Jahren haben, übrigens gepaart mit einem zweiten wichtigen Phänomen, was aber natürlich auch politisch erzeugt ist, nämlich dass wir eine Verarmung der öffentlichen Haushalte haben. Sie sehen das, wie unsere Kommunen zum Beispiel klagen und Sie hören es. Viele Interviews werden ja auch bei Ihnen dazu gemacht. Und auf der anderen Seite aber einen unvorstellbaren Reichtum in privater Hand. Natürlich nicht so stark, weil wir diese großen Vererbungsaktionen im Osten noch nicht haben wie im Westen, aber auch hier durchaus erkennbar, dass wir eine sehr große Spaltung in der Gesellschaft haben, alleine was die Einkommensverteilung angeht. Und Einkommensverteilung heißt in letzter Konsequenz auch Chancenverteilung. Und deswegen sagen wir, wir stehen hier an einer wichtigen Schwelle, an der wir gucken müssen, wie kann das korrigiert werden.
Sie sagen interessanterweise nicht Staatsverschuldung oder Verschuldung der Kommunen, sondern Verarmung. Das macht es eigentlich konkreter und macht es deutlicher, dass die Kommunen verarmt sind und auch der Staat, weil er eben so hohe Schulden hat?
Ja. Was wir brauchen aus unserer Sicht daraus, aus der Sicht der sozialen Arbeit, der Jugendhilfe, der Kulturarbeit übrigens auch, das, was Sie hier machen, ist, dass wir gestalten können. Und wenn wir die Gestaltung nicht mehr haben, das heißt auch, wenn die Bürgergesellschaft nicht gestalten kann, dass sie auch entsprechend unterstützt wird, dann haben wir eine relativ gefährliche Situation. Und die Diskussion um die Schuldenbremse, um mal ehrlich zu sein, es gibt nicht wenige, übrigens namhafte Politiker auch hier in Thüringen, die sagen, wir müssen die Schuldenbremse einbauen, damit wir uns als Politiker vor uns selbst schützen.
Und Politiker gern Schulden machen.
Das kann man erklären. Ne? Sie neigen dazu, Wahlversprechen etc. zu machen. Und da sollte man bitte sehr Sie vor sich selber schützen. Aber kann das Aufgabe von Politik sein, sich durch Gesetze so zu binden, dass sie nicht in der Lage sind, adäquat zu reagieren? Aus unserer Sicht nicht.
Das bedeutet, das ist aber so ein zweischneidiges Schwert. Also eine Schuldenbremse kann ja auch heißen, dass Investitionen gestoppt werden und dann unter dem Vorwand der Schuldenbremse eben Arbeit für Soziales, für Kultur und für Zivilgesellschaft dann nicht mehr da ist? Oder geht es dann am Ende um die Art und Weise, wie Geld verteilt wird?
Also es geht bei der Schuldenbremse eigentlich fast immer um die vordergründige Diskussion, wie sind Ausgaben einzugrenzen. Es geht aber sehr, sehr selten um die Frage, wie wird eigentlich das Einkommen erwirtschaftet an dieser Stelle. Und uns ist es wichtig, darauf zu gucken, wie gestaltet sich eigentlich die Einnahmesituation der öffentlichen Hand. Und wenn wir die uns über die letzten 20 Jahre erstellen, dass wir da eine negative Kurve haben, die Einnahmen relativ sinken, nicht in absoluten Zahlen, sondern relativ sinken. Auf der anderen Seite werden die privaten Vermögen immer größer. Und das hat was mit Steuerpolitik zu tun. Das kommt ja nicht aus Gottes Hand, sondern das hat was mit Steuerpolitik zu tun. Und wir waren eigentlich felsenfest davon überzeugt, durch viele Gespräche, die im Vorfeld auch auf der Bundesebene unseres Bundesverbandes mit den damaligen Oppositionsparteien, insbesondere der SPD, geführt wurden, mit unserer Kampagne Umverteilen, die wir gemacht haben.
Umverteilen mit AI, ne?
Mit AI geschrieben, waren wir fest der Meinung, und das war auch sozusagen ein Teil des Programmes der SPD, dass von denen aus eine Kampagne gestartet wird, zu sagen, wir müssen an der Steuerschraube im Sinne, nicht alle müssen mehr zahlen, sondern eine Umverteilung an dieser Stelle vorzunehmen.
Die SPD ist die Partei, die jetzt in der Regierung
passiert.
Ist. Ne?
Genau.
Ja, das ist,
die sitzen da und Herr Gabriel hat nun, der ansonsten da eine sehr geschickte Politik wohl macht, hat an dieser Stelle aber blitzschnell vergessen. Vielleicht war das ja auch eine Form von Geschicklichkeit, dass dieses ein wesentliches Element eigentlich im Wahlkampf gewesen ist.
Also wir haben eigenartigerweise immer eine Ausgabendiskussion. Sie sagen, wir brauchen eine Einnahmendiskussion. Wo kann das Geld herkommen? Da, wenn man sich zurückerinnert, unter Helmut Kohl war der Spitzensteuersatz viel höher und unter Rot-Grün
so ist
er gesenkt worden. Und jetzt haben wir eine große Koalition und an alle wünschen sich die kohlsche Steuerpolitik zurück. Das ist doch irgendwie Ironie der Geschichte, oder?
Das ist völlig verrückt, weil Sie haben völlig recht. Die Steuersätze sind damals im Sinne der Globalisierungsdiskussion, Sie erinnern sich, im Sinne der Globalisierungsdiskussion sind die Steuersätze abgesenkt worden in rot-grüner Zeit und nicht in der konservativen Zeit. Ne? Und das ist dann noch weiter passiert, auch in anderen Steuersätzen, in anderen Bereichen. Und was uns fehlt, ist eine vernünftige Vermögenssteuer. Was uns fehlt, ist eine Erbschaftssteuer, die wirklich zu adäquaten Einnahmen an dieser Stelle führt. Übrigens alles in anderen Ländern, die wir vermeintlich als Steuerparadiese beschreiben, USA zum Beispiel, ist dieses nicht der Fall, nicht? Sondern die haben adäquate Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern etc. Mhm. Hier ist ein erheblicher Nachholbedarf und mich wundert es manchmal auch, dass die Kommunen nicht deutlich offensiver eigentlich mit ihrer Misere umgehen, wenn man sieht, wie die Straßen in Erfurt zum Beispiel aussehen. Wenn man sich anguckt, nicht nur im Sozialbereich, sondern auch im Investitionsbereich, bei Schwimmbädern, bei Kulturarbeit etc. Und viele Leute denken inzwischen, die Knappheit der öffentlichen Kassen ist so etwas wie, da muss man sich darauf einstellen, das ist so, das ist naturgegeben, nicht? Und da ist nichts naturgegeben, das ist alles Politik.
Sie sagen verfehlte Steuerpolitik, also die Kommunen, die Länder, der Bund braucht mehr Einnahmen und muss sie in diese Bereiche stecken, von denen Sie gesprochen haben. Die Lohnpolitik ist ja noch ein weiteres Thema. Also wenn die Leute mehr Geld haben, wenn sie mehr verdienen, wenn die Löhne höher sind, dann zahlen sie auch mehr Steuern und können auch mehr ausgeben. Ist das auch eine verfehlte Lohnpolitik? Wenn man sich anschaut, dass in Frankreich die Löhne um 20% höher sind, die ja auch gar nicht abwerten können, das ist innerhalb von Europa schwierig. Die Lohnzurückhaltung letzten Jahre, ist die auch verfehlt aus Ihrer Sicht? Oder ist das der Wettbewerbsvorteil Deutschlands?
Also ich glaube, man kann da nicht mit dem Rasenmäher darüber gehen bei solchen Fragestellungen, aber vom Grunde her ist es so, dass Deutschland ja eine extreme Exportabhängigkeit hat, von der werden wir auch nicht wegkommen. Aber was wir gleichzeitig auch haben müssen, alleine schon aus wirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Gründen heraus, dass wir auch eine vernünftige Binnensteuerung haben und die bedeutet, dass es Nachfrage auf dem Binnenmarkt auch adäquat geben muss. Woher kommt Nachfrage? Natürlich durch ein bestimmtes Lohnniveau. Und wenn man sich Thüringen zum Beispiel anguckt, dann sind wir leider nach wie vor ganz hinten von der Lohnskala. Und dieses macht es natürlich bei den ganzen Fragen von demografischen Verwerfungen, die wir haben, dass wir viel zu wenige Fachkräfte in der Zwischenzeit haben etc., werden solche Abwanderungstendenzen natürlich verstärkt dadurch, wenn ich ein so hohes Lohnniveau Unterschiede habe an dieser Stelle, so dass man den Leuten nicht verdenken kann, wenn sie aus Thüringen weggehen. Mhm. Wir haben ja inzwischen etliche, die auch wieder zurückgehen. Also es liegt nicht an der Attraktivität von Thüringen, sondern es hat was mit dieser Frage des Lohnes zu tun.
Die Abwanderung ist die eine Seite, aber es braucht ja dringend Zuwanderung. Das zeigen ja die Zahlen. Die Wirtschaft ist alarmiert und die sagen, Leute, wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen dringend eine Willkommenskultur. Ein Land, wo Menschen, die von außerhalb kommen, gern hierher kommen. Nicht nur, dass sie gute Löhne bekommen, sondern dass auch die Stimmung dementsprechend ist. Das ist ja eine Mammutaufgabe für Thüringen.
Absolut. Wir haben ja in unserem Bereich einen Bereich, wo das besonders alarmierend wird in der Zwischenzeit. Das ist der ganze Pflegebereich. Da läuft jetzt die Diskussion, wie weit brauchen wir hier nicht massive Zuwanderung. Und wenn wir einen Freistaat haben, der hier an dieser Stelle, ich sage das mal bewusst, relativ wenig frei aufgestellt ist, sondern eher eng denkt, dann haben wir eine gewaltige Aufgabe, eine Willkommenskultur zu schaffen, die auch ermöglicht, dass man hier erstmal gerne arbeitet, zweitens, dass man akzeptiert wird und drittens natürlich auch, dass eine Situation entsteht, wo das Anderssein zum Normalsein gehört.
Das Anderssein zum Normalsein gehört. Wieso steht Deutschland vor der Zerreißprobe und wie kann es sein, dass Thüringen ja eine andere Willkommenskultur hat? Das werde ich besprechen nach einer Musik mit Reinhard Müller, dem Landesgeschäftsführer des Paritätischen Thüringen. Wir haben eine ethnische Homogenität in Thüringen und die bleierne Zeit auf dem Arbeitsmarkt in Thüringen ist zwar vorbei, aber wir brauchen Zuwanderung aus dem Ausland und nicht nur einen lohnpolitischen Paradigmenwechsel. Wir brauchen eine Kultur der Integration. Das sagt Michael Beer vom Wirtschaftsministerium, aber ich fürchte, diese Rufe verhallen im Montagsgespräch Reinhard Müller vom Paritätischen. Das ist eigentlich eine konkrete Aussage. Ich habe aber das Gefühl, dass es in Thüringen bei vielen Entscheidungsträgern noch nicht angekommen ist. Haben Sie ein ähnliches Gefühl?
Also einmal muss man sagen, dass Michael Beer, mit dem wir viel zusammenarbeiten, das auch hervorragend immer formulieren kann, um was es geht. Und wenn man sieht, aus der Entwicklung in Westdeutschland sozusagen, in den alten Ländern, wie lange es gebraucht hat, dort eine Kultur zu schaffen, aus der damaligen Gastarbeiterzeit, die ja früher mal Fremdarbeiter waren und dann
erst Fremdarbeiter,
Gastarbeiter,
ne?
Genau, und dann erst Gastarbeiter geworden sind, dass dieses Zeit braucht, ne? Und wenn wir auf der Ebene der Geschäftsführer, der Landesgeschäftsführer des Paritäten zusammensitzen, dann höre ich aus den anderen Ländern, Nordrhein-Westfalen oder ähnliches, von Problemen, die wir gerne erstmal hätten, aber noch gar nicht haben. um hier integrativ an diesen Stellen zu arbeiten. Das heißt, wir können gar nicht anders in der jetzigen Situation, als massiv darauf einzuwirken, und zwar alle gesellschaftlichen und insbesondere natürlich in einem engen Zusammenspiel zwischen Zivilgesellschaft auf der einen Seite und derjenigen, die für die Rahmenbedingungen zuständig sind, also der öffentlichen Hand, der Politik etc. Mhm. Das Dumpfe muss einfach raus hier, das ist entscheidend.
Das Dumpfe muss raus. Was haben Sie für ein Gefühl, was die politische Stimmung betrifft? Und da rede ich jetzt nicht nur von Parteipolitik. Sind Sie da eher hoffnungsvoll oder haben Sie da manchmal den Moment, wo Sie sagen, meine Güte, unser kleines Thüringen darf nicht so dumpf sein?
Also wir hatten gerade unseren Jahresempfang gehabt da und der bestens besucht war. Wir hatten Politik, die Ministerpräsidentin war da, die Sozialministerin war da. Keine Frage, wir haben durchaus hohe Aufmerksamkeit, können darüber immer sehr froh sein. Auf der anderen Seite. Wenn man betrachtet, wie wenig wir uns noch aufregen durch das, was über NSA und NSU passiert, wie wenig wir uns empören, und zwar sowohl in der Zivilgesellschaft als auch auf der Ebene der sogenannten hohen Politik, dann denke ich, kann das nicht gehen weiter so, sondern hier müssen wir wirklich dazu kommen, uns wieder auf das Grundgesetz zu beziehen, auf die Werte des Grundgesetzes, nicht in Abgrenzung zu anderen, sondern in Bezug auf Integration. Und da haben wir eine Kernaufgabe zu leisten.
Sie schreiben von der Zerreißprobe. Das sind ja erstmal harte, markige Worte. Steht denn Deutschland wirklich vor einer Zerreißprobe, wenn es um das Thema Arm und Reich geht?
Also die Zerreißprobe ist immer da, wenn man sie vermeintlich gar nicht sieht. Und das hat damit was zu tun. Ich habe es eben gerade am anderen Beispiel beschrieben, dass es Gewöhnungsprozesse gibt. Und wenn dieser Gewöhnungsprozess, ich kann eigentlich eh nichts machen, ich bin in meiner Situation, die mir von außen aufgegeben worden ist, verfangen und verhangen und kann mich wenig bewegen, dann ist ein Punkt erreicht, wo das zu einer Zerreißprobe wird. Nicht so eine, die man ganz draußen sieht, dass es wilde Demonstrationen gibt. Die Zeiten, wo es die wilden Demonstrationen gegeben hat, sind, glaube ich, heute nicht mehr so aktuell, sondern organisiere ich meine eigene Entwicklung und habe ich die Chance dazu, eigene Entwicklung zu organisieren? Oder habe ich von vornherein durch die gesellschaftlichen Bedingungen Situationen, in denen ich mich kaum bewegen kann? Und dieses Denken, die da oben machen schon und wir können eigentlich nichts machen, ist heute, glaube ich, verbreiteter, als es früher der Fall war.
Das heißt, das führt zu einer Form von Fatalismus, wo man sagt, na, ich kann nichts, genau eh nichts so machen, es. Die Parteien sind alle gleich und eigentlich entscheiden ja die Experten und bestimmte Dinge laufen eh undemokratisch, siehe Freihandelsabkommen, wo dann hinter verschlossenen Türen Dinge besprochen wird, die wir nur erahnen können. Das ist eigentlich pures Gift für die Demokratie oder würden Sie nicht so weit gehen?
Also ich nehme das jetzt mal als ein Beispiel, was ich gerade vor kurzem gelesen habe, was mich doch in gewisser Weise sehr nachdenklich gemacht hat. Also von zwei Landespolitikern Thürings, nicht unbekannten, einmal Mike Moring als Fraktionsvorsitzender der CDU und die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anja Sigismund, haben in einem Zeitinterview, weil Grün-Schwarz ist ja durchaus momentan en vogue, darüber zu diskutieren. Und wenn man geguckt hat, worüber streiten sie sich eigentlich, dann war das wieder die Schuldenbremse als ein wichtiges Moment. Und die zentralen Aufgaben, die zentralen auch unterschiedlichen Sichten, in denen wir uns eigentlich befinden, waren kaum zu erkennen, sondern man hat an dieser Stelle schon relativ nah beieinander gestanden. Und wie schwierig ist es dann für Leute, sich an dieser Stelle auch Urteile zu bilden? Ne? Von daher wäre mir sehr daran gelegen, damit es nicht zu dieser Zerreißprobe kommt, diesen politischen Dialog auch wieder in aller Offenheit, konstruktiv, aber in aller Offenheit zu führen und aller Deutlichkeit zu führen.
Wenn wir schon bei Thüringen sind und bei den Wahlen am 17. September, wenn ich es richtig, 14. oder 17. Wird gewählt in Thüringen. Welche Erwartung hat denn der Paritätische aus seiner Position an die neue Landesregierung? Könnte ja sein, dass es Grün-Schwarz gibt, Rot-Rot-Grün, gibt da verschiedene Modelle und alles ist denkbar, wird wahrscheinlich eine sehr spannende Wahl. Was haben Sie denn für Erwartungen oder für klare Positionen, was in Thüringen angepackt werden muss? Also über das Thema Schuldenbremse haben wir gesprochen, Willkommenskultur, dass es eine andere politische Kultur braucht. Aber was würden Sie konkret noch sagen, was erwarten Sie von einer zukünftigen Landesregierung?
Ich will es vielleicht mal in zwei, drei Punkten benennen. Einmal aus der Sicht der Sozialwirtschaft, die ja anerkanntermaßen inzwischen der große Arbeitgeber ist und vor allen Dingen auch der wachsende Arbeitgeber ist, erwarten wir, dass man sich massiv daran macht, die Rahmenbedingungen, in denen Sozialwirtschaft existiert, zu verbessern. Einige Punkte hatten wir vorhin schon angesprochen. Das Zweite, wir brauchen in Thüringen eine realistische Perspektive, einen Masterplan, dass wir dafür sorgen, dass das Gefälle zwischen Stadt und Land, oder man kann hier in Thüringen sagen, zwischen der A4 als Magistrale und den Randbereichen, nicht weiter auseinanderdriftet. Wir brauchen nicht nur eine Politik in den Kernen, sondern wir brauchen lebendige Strukturen und müssen lebendige Strukturen erhalten, wenn auch bestimmte Konzentrationen an diesen Stellen nötig sind. Hier brauchen wir einen Masterplan, der zum Beispiel bedeutet, sich mit Fragen von regionaler Entwicklung sehr viel intensiver zu beschäftigen, als das momentan der Fall ist. Wir brauchen eine Stärkung der klugen Köpfe, der intelligenten Köpfe, wenn man so will, der Pfadfinder, die sich im Land bewegen und neue Modelle des Zusammenlebens entwickeln.
Was sind denn Pfadfinder, Pioniere oder Vordenker? Können Sie das konkret machen? Was da, also kann man jetzt mal wenig drunter vorstellen. Also, das klingt irgendwie schön, aber was meinen Sie damit?
Pfadfinder sind Leute, ich will das als Beispiel sagen, die zum Beispiel in ländlichen Räumen leben und da, wie zum Beispiel die anthroposophischen Bewegungen, Dorfgemeinschaften bilden, in den Dorfgemeinschaften wieder lernen, dort zu produzieren, dort zu handeln etc. und damit gemeinsam aktiv werden dabei, jeweils in ihren unterschiedlichen Rollen. Wir brauchen zum Beispiel in den ländlichen Gemeinden durchaus Kerne wieder dort, auch Kerne, wo gearbeitet wird, wo gewirtschaftet wird. Wir brauchen nicht reine Schlafsituationen an dieser Stelle. Und das passiert nicht dadurch, dass man einen Plan macht und versucht, diesen Plan dann umzusetzen, sondern dadurch, dass man Leute hat, die Motivatoren sind. Insofern auch Pfadfinder sind, die neue Wege finden an diesen Stellen. Hat nichts mit den alten Pfadfindern oder den Pionieren vergangener Zeiten zu tun.
Braucht es dazu eine neue politische Kultur, auch der Offenheit? Manchmal habe ich das Gefühl, dass da eingetretene Pfade, eben die A4, und gesagt, okay, die dörflichen Strukturen, die sterben langsam. Andererseits haben wir viel einen großen Mittelstand. Braucht es eine neue, offene politische Kultur in Thüringen, um da zu streiten, um konstruktiv zu streiten?
Also ich will das mal ganz positiv sagen. Ich denke, Thüringen, und ich erlebe das ja selbst, und wir organisieren natürlich im Paritätischen sehr viel. Wir haben Formen, wo wir inzwischen wieder gut aufgestellt sind, nicht mehr in den engen Schablonen denken von Behördengängen oder von Verwaltungen oder ich bin nicht zuständig, er ist zuständig zu agieren, sondern wo wir Multiplikatoren in den unterschiedlichen Bereichen haben, mit denen wir uns zusammensetzen und Gespräche führen, schlicht und ergreifend und sagen, was kannst du machen an dieser Stelle. Diese Form des Miteinander Arbeitens über Grenzen hinweg, nicht nur Parteigrenzen hinweg, sondern auch Abgrenzungsmechanismen hinweg, hat in Thüringen eigentlich eine ganz gute Tradition. Ne? Und wir als Paritätischer haben zum Beispiel durchaus zu allen Fraktionen, mal abgesehen von den Rechten, zu allen Fraktionen hervorragende Arbeitsverhältnisse, wo wir das sehr schätzen, dass man dieses in Thüringen kann, aber das ist weiterzuentwickeln.
Sie haben von Empörung gesprochen, von sich aufregen, das klang jetzt erstmal sehr moderat, das müssen Sie natürlich als Geschäftsführer, als Verband mit allen Parteien zusammenarbeiten, aber jetzt mal ganz persönlich, ist ja sicher für die Leidenschaft wichtig, sich aufzuregen, noch sich zu erregen und empört zu sein. Wo sind bei Ihnen Punkte, wo Sie sich empören, wo Sie sagen, also Leute, ihr muss mal ein bisschen was passieren. Sie haben ja vom MIF oder vom wie haben Sie es genannt, was in Thüringen da ist, so ein dumpfes ja. Gefühl. Das ist das, was sind das Dinge, die Sie aufregen?
Ich will Ihnen auch da zwei, drei Beispiele sagen. Das eine Beispiel, wo ich sage, da kann man sich nur aufregen, muss man sich aufregen, wenn es scheint wenig Rolle spielt, dass man sich dafür abfinden muss, dass durch NSA die ganze Bevölkerung bespitzelt wird. Wenn aber die Bundeskanzlerin bespitzelt wird, dann geht es eben einen Schritt zu weit. Das ist etwas, da muss man sich aufregen und da kann man nicht einfach stehen bleiben. Das Zweite, wenn wir in Thüringen nicht schaffen, eine aktive und konsolidierte Wirtschaftspolitik und Bevölkerungspolitik zu entwickeln und wir stehen bleiben mit Angst davor, uns hier in die Gemeindereform zu begeben, dann muss man sich aufregen darüber, dass dieses nicht passiert. Und als drittes denke ich, mich regt das auf, wie wenig laut wir werden, wenn insbesondere in den Kommunen die soziale Infrastruktur, aber nicht nur die soziale, sondern auch sonst die Infrastruktur immer mehr geschwächt wird. Auch hier ist ein Aufschrei eigentlich nötig.
Weil das ja so bröckelnd oder so, wir haben es bröckelnd beschrieben, was so schleichend passiert, regt es einen nicht so auf, weil man es dann hinnimmt und die Veränderung gar nicht so krass feststellt.
So ist es.
Dann werden wir über das Schleichende in Thüringen weiterreden. Wir reden auch über die Pläne des Paritätischen in der Defensionskaserne in Erfurt nach einer kurzen Musik von William Fitzsimmons. Wahlen in Thüringen. Am 25. Mai wird ein neuer Stadtrat in Erfurt gewählt und ein Europaparlament neu gewählt und natürlich auch im September die Landtagswahlen. Welche Positionen hat der Paritätische Thüringen? Das bespreche ich mit Reinhard Müller. Wir haben über die politische Kultur gesprochen und darüber, wie Thüringen anders werden kann oder anders werden muss. Also da kommen wir gar nicht dran vorbei. Wenn wir so bleiben, wie wir sind, dann werden wir entweder aussterben oder keiner interessiert sich mehr für uns oder wir werden einen Ruf haben und sagt, also Thüringen, das ist doch irgendwie was Piefiges, da will kein Mensch hin. Da ist dringender Handlungsbedarf, sagen Sie, und da muss was passieren.
Ja, wobei ich das Bild von Thüringen absolut nicht so schlecht sehe, sondern in Thüringen passiert viel und in Thüringen wachsen auch kreative Ideen, nicht auf den Bäumen, sondern in den Köpfen der Menschen. Gleichwohl muss man an vielen Punkten ansetzen. Man kann sich nicht darauf ausruhen, sondern man muss an vielen Punkten ansetzen. Und eins ist eben die Stärke, die Thüringen eigentlich hat in der Zivilgesellschaft, die auch kulturell natürlich, soziokulturell unheimlich gut verankert ist. Die vielen Initiativen, die wir haben, allein im Kulturbereich, wenn man das auch im Paritätischen sieht, wie die Schotte, wie Radio Frei, wie andere, da ist ja unheimlich viel Kraft da. Und diese Kraft gilt es noch stärker zu fördern. Auch natürlich mit der Notwendigkeit, sich in politische Auseinandersetzungen zu begeben. Aber gerade das ist eine Stärke, die man eigentlich hat.
Das ist nicht immer weichgespült. Das sind immer Leute, die anecken, die nicht mit allem einverstanden sind und die nicht immer so leicht zu handeln sind. Das heißt, Zivilgesellschaft ist nie eine homogene Masse. Das ist aber was Waberndes, was immer bedeutet Auseinandersetzung, Streit, aber auch Kreativität. Den Wert von Zivilgesellschaft, wird der, sag mal, in unserem Land auch dementsprechend geschätzt und gewürdigt? Denn die gibt es ja.
Also wenn wir uns angucken, wie Zivilgesellschaft in den berühmten Sonntagsreden gewürdigt wird, kann man sagen, kann ja eigentlich gar nicht besser sein. Wenn man aber die Rahmenbedingungen sieht, unter denen Politikgestaltung stattfindet, zum Beispiel bei der Frage, wie viel Mittel stellen wir denn eigentlich zur Verfügung, wie viele Ressourcen stellen wir zur Verfügung zur Förderung des sogenannten Ehrenamtes, der Freiwilligendienste etc., dann stellen wir fest, dass wir hier erheblichen Optimierungsmöglichkeiten haben, so wird das jetzt mal so positiv formuliert. Da sind erhebliche Optimierungsmöglichkeiten, die unserer Gesellschaft extrem gut tun. Denn wir sehen aus unserer Arbeit, wir sind ja Experten in diesem Bereich, was ehrenamtliches Engagement angeht und was das Wirken in unseren Organisationen angeht, wie viele dort bewegt werden kann. Und die Vorstellung, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement wegbrechen könnte oder noch stärker wegbrechen könnte, zum Glück tut es das bisher nicht, ist eine ganz schwierige, weil gerade in dem Älterwerden, in dem Verlust von familialen Bindungen, die wir haben, brauchen wir natürlich einen Ersatz und der Ersatz kann nicht sein, die ganze soziale Arbeit zum Beispiel hauptamtlich zu machen, sondern die Hauptamtlichen haben eine wichtige Rolle da drin, aber gleichzeitig sind sie auch Motivatoren, um ehrenamtlich in diesem Bereich zu binden und denen die Möglichkeit geben, sich dort zu engagieren.
Also das heißt, gutes Ehrenamt braucht auch Hauptamt oder also Hauptamt als Fundament, aber es braucht die jeweiligen Strukturen, um dass Leute auch Lust haben, was zu tun für die Gesellschaft.
Wir brauchen zum Beispiel interessanter Pilotbereich, den wir bei uns auch bearbeitet und schon bearbeitet haben. Wir brauchen Menschen, Ehrenamtskoordinatoren, die in den vor allen Dingen auch größeren Organisationen tätig sind und die müssen hauptamtlich sein oder zum Teil jedenfalls hauptamtlich und müssen ausgebildet sein, dass sie dieses machen, dass sie wissen, wie man Leute anspricht, dass Qualifizierung organisiert wird etc. ein großes Feld.
Müsste man nochmal einen besseren Begriff hier mal Ehrenamt, klingt immer so nach Ehre und Freiwillige wäre vielleicht besser, aber das ist so.
Da kann man mal einen Preis ausloben, da ist bisher noch nicht das Richtige gefunden. Ich finde das eigentlich mal sehr geschickt, wenn man an dieser Stelle von dem zivilgesellschaftlichen Engagement spricht, denn das ist es. Ja. Und das ist nicht nur im Sozialbereich, sondern in vielen anderen Bereichen auch.
Wir haben versprochen, dass wir auch über die Pläne Ihres Verbandes zur Defensionskaserne sprechen. Da ist ja jetzt im Moment eine Konkurrenzsituation. All die Jahre lief da nicht viel. Da hatten wenige Leute Interesse an der Defensionskaserne auf dem Petersberg. Ja, ein interessantes, imposantes Gebäude. Und ich habe mir gesagt, Mensch, warum läuft da eigentlich nichts drin? Kein Interesse. Und jetzt gibt es zwei Bewerbergruppen. Wir hatten letzte Woche schon Kolleginnen und Kollegen vom Kulturquartier Petersberg zu Gast, die beschrieben haben, was sie in der Defensionskaserne machen wollen. Sie und noch andere Träger, unter anderem Landesmedienanstalt, wollen auch da rein. Muss man klar sagen, da müssen Stadträte eben entscheiden, nach welchen Kriterien, das wäre auch nochmal interessant. Mich interessiert jetzt, was möchte der Paritätische in diesem großen Gebäude? Wie wollen Sie das ausfüllen? Sollen da nur Büroräume rein oder wie sieht das Konzept des Paritätischen für die Defensionskaserne aus?
Ja, will ich gerne ein paar Worte dazu sagen. Als wir das erste Mal uns die Kaserne dort angeguckt haben, Besitzer ist ja nach wie vor die LEG, ist ja nicht die Stadt, sondern die Landesentwicklungsgesellschaft, waren wir schier überwältigt von der Größe dieses Gebäudes. Ne? Und ich sage mal von seinen relativ geraden Formen. Man könnte ja da Schlittschuhlauf machen oder sowas ähnliches da drin, von der Länge der Räumlichkeiten her. Wenn man sich das dann aber ein bisschen näher betrachtet dabei, dann kann man feststellen, dass die Räume, so wie sie jetzt sind, so in Zukunft wahrscheinlich auch nicht sein können. Die Pläne, die wir dort vorgelegt haben, sehen zum Beispiel vor, dass das Dach, da gibt es ja eine lange Diskussion darüber, das Dach so nicht erhaltbar ist. Es gibt viele Gründe, weil es auch schon an bestimmten Stellen auch marode ist. Das wiederherstellen würde viel bedeuten und dadurch wird die ganze Fläche insgesamt dann auch durchaus etwas kleiner werden. Warum machen wir das? Zu dem Zeitpunkt, als wir dort oben den ersten Besuch gemacht haben, war eigentlich für uns die Situation so, alle erzählten uns, dass sich schon x Leute daran die Zähne ausgebrochen haben, Investoren, weiße Ritter, die hergekommen sind, die tollsten Pläne dafür gehabt haben, aber nichts ließ sich wirklich realisieren. Das hängt zum Teil natürlich mit den Auflagen zusammen, was dorthin soll und nicht hin soll. Wohnen zum Beispiel soll nicht hin, finde ich auch richtig, dass da oben kein Wohnen hinkommt. Und von daher ist es natürlich schwierig, Menschen zu finden, Investoren zu finden, die in der Lage sind, überhaupt so ein großes Projekt zu bestreiten. Von daher geht es ja hier um Millionenbeträge und im Prinzip zweistellige Millionenbeträge, die dort investiert werden müssen. Mhm. Nun haben wir aus paritätischer Sicht her gesagt, wir platzen in Neudietendorf, wo wir uns übrigens sehr wohlfühlen und hervorragende Räumlichkeiten eigentlich haben, aber wir platzen aus allen Nähten. Eine Erweiterung dort würde zu teuer werden, wenn man das in den relativen Zahlen sieht, dann sind Erweiterungsbauten immer sehr, sehr teure Angelegenheiten und von daher wurden wir dann darauf aufmerksam gemacht, das war gar nicht unsere Idee am Anfang selbst gewesen, uns mit diesem Gebäude zu beschäftigen. Dann haben wir gesagt, wäre sinnvoll, das dann mit jemandem zusammen zu machen und das war hier in dem Fall die Thüringer Landesmedienanstalt und zwar deshalb, weil wir viele ähnliche Interessenslagen haben, teilweise auch überschneidende Organisationen haben, die im Interesse beider Organisationen stehen etc. Und hier eine Größenordnung haben und das ist entscheidend, wo wir sagen können, dort kann sowohl die Landesmedienanstalt als auch der Paritätische mit all seinen inzwischen schon fast dezentral angelegten Stellen dort in ein gemeinsames Haus hineinziehen und dort die Arbeit
leisten. Das heißt, die viele tausend Quadratmeter, die könnten Sie füllen als
paritätisch. Wir haben eine Konzeption entwickelt in den Gesprächen mit der Stadt, weil die Stadt schon von Beginn an darauf gedrängt hat, uns gefragt hat, ob es auch möglich ist, Räume für Kultur dort mit
Wer hat Sie da gefragt? Die Stadt?
Die Stadt, der Bürgermeister, der Oberbürgermeister, dann der Dezernent an dieser Stelle, weil schon damals die Ideen waren. Wir haben ja auch Gespräche mit dem Kulturquartier Petersberg gehabt in der Anfangssituation, wo wir versucht haben zu gucken, passt das übereinander oder passt das nicht übereinander?
Jetzt, passt nicht übereinander?
Also jetzt haben wir eine Situation, die insofern nicht übereinander passt, weil für unsere Organisation das wichtig war, wie eben gesagt, dort insgesamt den Sitz der beiden Organisationen unterzubringen. Dann noch ungefähr ein knappes Viertel noch übrig zu haben, was sozusagen für den Kulturbereich genommen wird. Und die Kulturmenschen haben gesagt, das reicht uns nicht, da machen wir nicht aus, schlicht und ergreifend.
Das heißt, die Idee, um das richtig zu verstehen, ist ja, denn es gibt ja Kritiker, die sagen, da entstehen jetzt reine Büroräume. Also wenn da
TLM-Paritätische... Ja, da kann ich gleich was zu sagen, also, weil das ist nicht das richtige Bild. Mhm. Also auch die Bereiche, die der Paritätische und die TLM dann belegen werden, sind ja nicht Bereiche, in denen reine Verwaltung stattfindet. Und zwar aus zwei Gründen kann man das benennen. Also der Paritätische mit seinen 360 Mitgliedsorganisationen ist ein Treffpunkt für paritätisches Leben und das ist Zivilleben. Wir haben Mitgliedsorganisationen, die genauso aus dem Kulturbereich kommen. Schotte etc. habe ich schon erwähnt. Und natürlich finden dort massenweise Fortbildungen, Seminare, Treffen etc. etc. statt, die dort oben auf dem Dach, so soll das gestaltet werden.
Sie wollen das Spitzdach wegmachen und da so...
Genau, Seminarräumen dort oben und Konferenzräumen betrieben werden. Und wenn man, laden wir gerne einmal das richtige Leben im Paritätischen erleben will, dann kann man mal nach Neudietendorf kommen und sich darüber informieren, dass das keine Büroräume sind, wo um 4 Uhr zugeschlossen wird, wie mal gesagt wurde, der Hausmeister durchgeht und ab dann ist das dicht. Nein, wir wollen gerade das den Petersberg beleben, das ist uns ein wichtiges Anliegen dabei. Und bei der TLM sieht das ganz ähnlich aus, weil sie natürlich unheimlich aktiv in der ganzen Medienarbeit sind und dort werden entsprechende Räumlichkeiten auch mitgestaltet, die eben alles andere als reine Büroräume sind.
Das Viertel, von dem Sie gesprochen haben, also dass es noch übrig ist, wie wollen Sie das beleben? Haben Sie da schon Gespräche mit möglichen Mietern? Was könnte da noch reinkommen?
Also der Ansatz war, als wir das Ganze geplant haben und unsere Architektenpläne entwickelt worden sind, war zu dem Zeitpunkt, dass der Kulturquartierverein, wir gesagt haben, okay, wenn die Stadt das wünscht und wir mit denen ja auch die Gespräche geführt haben, man kennt sich ja auch in Erfurt, dass man an dieser Stelle sagt, wir stellen Räume zur Verfügung, die aber dann so gestaltet werden, wie es der Kulturverein bzw. die Künstler an dieser Stelle brauchen. Das können wir nicht vorher bestimmen. Und hier sagen wir, ist natürlich auch die Stadt in einer gewissen Verantwortung, weil sie von sich aus sagen muss, wie viele Räume sollen das eigentlich sein. Wir hätten nicht das Interesse und sehen uns auch nicht in der Lage, dass wir jetzt auf einzelne Künstler zugehen und mit denen Einzelvereinbarungen dann darüber treffen, sondern dass dieses gemeinsam mit der Stadt dann zu arrangieren.
Dass ich das richtig verstehe, wenn also jetzt demnächst die Entscheidung treffen fallen, die fällt ja dann und mal angenommen, sie fällt jetzt für Sie, was machen Sie denn dann mit dem Viertel, also mit dem Teil, den Sie sozusagen nicht ausfüllen mit den eigenen Projekten?
Also wir stellen diese Räume zunächst erstmal zur Verfügung. Das Konzept muss ja weiter besprochen werden. Wenn das angenommen wird und man sagt, wir haben dort eine verlässliche Planung, dass diese Räume für den künstlerischen Bereich in welcher Form auch immer dann verwandt werden, dann kann man dieses so etablieren. Wenn die Situation so ist, dass Künstler sagen, das ist uns alles viel zu klein und damit kommen wir nicht zurecht, dann können wir das nicht machen, logischerweise, weil wir können nicht zur Hälfte dort einziehen, also für die Hälfte der Mitarbeiter dieses ermöglichen. Dann stellt sich die Frage, wie die Räume zu nutzen sind. Da sind wir sehr optimistisch, dass das kein Problem ist, an dieser Stelle auch die anderen Räume adäquat zu nutzen.
Kommen wir mal zum Geld, und das ist ja auch ein Streitpunkt. Sie haben gesagt, im zweistelligen Millionenbereich muss da investiert werden. Das liebe Geld. Das heißt, die Frage ist, wo kommt bei Ihnen das Geld her? Verkaufen Sie dann Neudietendorf Ihre Immobilie? Wie müssen Sie dann gemeinsam einen Kredit aufnehmen oder wie soll das laufen? Haben Sie einen Finanzierungsplan?
Ja, Dazu kann man auch ein paar Worte verlieren. Einmal ist es so, dass wir dort eine Eigentümergemeinschaft bilden würden mit der TLM, aber jeder der beiden Organisationen für einen Teil des Gebäudes sozusagen Besitzverhältnisse hat. Natürlich ist es eine gewaltige Investitionssumme, die uns zwar nicht in die Knie zwingt, aber die sagt, wir müssen uns sehr genau überlegen, wie wir dieses bewältigen können mit diesem Standard, der eigentlich nötig ist, und zwar kein Hochstandard, sondern ein Standard, der eben für solche Räume angemessen ist. Die Frage,
haben Sie das Geld oder müssen Sie einen Kredit aufnehmen?
Nee, wir müssen natürlich auch Kredite aufnehmen. Also die Finanzierung, die wir vorgelegt haben, das ist kein Geheimnis, sieht so aus, dass ein Teil aus Eigenmitteln finanziert wird, der bei uns natürlich dann was damit zu tun haben, dass wir das anders verwerten werden, was Neu-Dietnow angeht, weil es macht keinen Sinn, zwei Gebäude
die würden das weiter verkaufen
zu unterhalten. Wir würden zumindest das Haus der Parität, wie es heißt, verkaufen bei der Krüger-Villa. Diese sehr schöne Villa, die daneben ist, da wissen wir noch nicht, die wollen wir natürlich gerne erhalten, dass das bestehen bleibt. Also wir nehmen Eigenmittel auf dabei, auch Mittel, die wir in einer gewissen Rücklage haben. Das ist eine ähnliche Situation bei der TLM. Dann werden Kreditmittel aufgenommen und natürlich werden wir dann das gemeinsame Bemühen haben, auch mit der Stadt gemeinsam hier die entsprechenden Fördermittel, die an dieser Stelle auch fließen, Städtebau, Entwicklungsmittel etc. zu erschließen.
Ich frage so im Detail, weil ja am Ende letztlich die Stadträte entscheiden, also Parlamentarier, die müssen ja dann im März entscheiden und die brauchen eine Entscheidungsgrundlage. Ja. Haben denn die Stadträte eine Entscheidungsgrundlage? Haben die denn die Finanzierungspläne und da so ein Nutzungskonzept vorliegen oder liegt das nur bei der Stadtverwaltung?
Also die Stadt hat ja eine Machbarkeitsstudie gemacht, die wir zum Teil sehen, dass dort zwar paritätischer drüber steht, aber dann nicht ganz adäquat aufgenommen worden ist. Aber das sind, denke ich, nicht entscheidende Sachen. Eine Grundannahme der Finanzierung liegt von uns vor. Und der nächste Schritt ist natürlich erstmal der, dass die Stadt sich vom Prinzip her hier entscheiden muss, um dann die nächsten Verhandlungsschritte zu gehen. Nicht? Also wir sind zum Beispiel, weil sich das ja schon über mehrere Monate hinzieht, sehr gebremst dabei, mit anderen zu verhandeln, zum Beispiel dem Land etc. zu verhandeln, auch zu gucken, wie weit europäische Fördermittel dort mit einfließen können, wenn wir gar nicht sagen können, ist das überhaupt das Konzept, was die Stadt will. Insofern, damit die Katze sich nicht in den Schwanz beißt, muss an dieser Stelle erstmal eine Entscheidung getroffen werden und dann werden die nächsten Schritte gegangen. So sieht aber auch die Vorlage aus. Mhm.
Das heißt, im März wird ja dann entschieden in der Stadtratssitzung, wenn es dazu kommt, zumindest die Pläne so. Wenn ich jetzt als Stadtrat sage, ich will mal ein Bild machen, ich habe mit Kulturquartier Petersberg gesprochen, ich will aber auch mal mit dem Paritätischen sprechen, sind Sie offen, wenn Stadträte Sie ansprechen und sich informieren wollen?
Also wir sind absolut super offen. Wir haben ja die Anhörung der Ausschüsse schon gehabt und dort ausführlich informiert. Es war dann eher so die Situation, dass die einzelne Ausschüsse dann gesagt haben, na, ihr habt ja schon einen anderen Ausschuss vorgestellt, da muss ja nicht hier das auch nochmal sein. Wir haben aber kein Problem. Wir sind unermüdlich an dieser Stelle, wenn es darum geht, das, was wir dort erreichen wollen, zu erläutern, weil wir sind überzeugt davon, das ist eine ganz hervorragende Lösung, die wir an dieser Stelle anzubieten haben.
Also wenn ich das richtig verstehe, nicht nur Büroräume, wo 16 Uhr zugemacht wird, sondern Sie wollen tatsächlich auch das Kulturquartier, sagen ja die anderen Bewerber, Sie sagen, ja, es ist eine, ja, wie würden Sie das nennen? Also Kulturquartier sagt es ja ganz klar in dem konkurrierenden Projekt. Und wie würden Sie die Kaserne nennen?
Ich habe schon mal überlegt, aber irgendwie passt das nicht zusammen, sowas wie Bürgerkaserne, nicht? Aber vielleicht ist es gerade, weil es ein Widerspruch ist, passt es vielleicht, das wäre am ehesten ein Bild. Also um es mal vom Bild her praktisch zu machen, oben auf dem Dach, habe ich schon gesagt, sollen die Seminarräume etc. entstehen, soll aber auch eine richtige Terrasse, wo jeder auch mit raufgehen kann, mit einem extra Zugang sein, dort oben soll öffentliche Gastronomie sein etc. Dann gibt es unheimlich viele Veranstaltungsflächen, dann gibt es Aktionsflächen, die an diesen Stellen auch entstehen. die sozusagen das Ganze nicht nur auflockern, sondern ein Stück von diesem emsigen Leben im Paritätischen oder auch in der TLM deutlich machen. Man darf aber eine Sache nicht vergessen bei der Größenordnung, die ein solches Gebäude hat, dass neben der Investition, die zu fließen hat am Anfang, die schon gewaltig ist, wenn man das stemmen muss, dann aber entscheidend ist, habe ich nachher eigentlich eine dauerhafte, nachhaltige Nutzung des Gebäudes. Das heißt, erziele ich genügend Einnahmen, um das dauerhaft auch entsprechend finanzieren zu können? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, mit der sich auch der Stadtrat beschäftigen muss.
Dann bin ich mal sehr gespannt, wie die Stadträte zu entscheiden haben, die sich ja sicher dann umfassend informieren bei beiden Projekten. Vielleicht gibt es ja sogar eine Kooperation, das wird die Zukunft zeigen. Herr Müller, abschließend noch, das wird ein spannendes Jahr, weil es ein Wahljahr wird, deswegen auch für Sie ganz persönlich turbulent. Sind Sie da viel unterwegs? Wenn in Thüringen gewählt wird, besonders aktiv auch für Sie persönlich?
Ja, aber das hat sich in den letzten Jahren, unabhängig von den Wahljahren, sowieso so ergeben. Ich schildere das immer gerne, wenn ich in meinem Büro bin. Ich habe im Büro eigentlich zwei Arbeitsplätze. Ein Arbeitsplatz ist mein Schreibtisch und der zweite Arbeitsplatz ist ein großer Konferenztisch. Also groß für 10-12 Leute. Ne? Und wenn ich mal gucke, wie viel Zeit ich an welcher Stelle verbringe, dann habe ich inzwischen festgestellt, dass ich fast 80% an dem Konferenztisch sitze und nicht mehr an dem Schreibtisch. Und insofern heißt das, Kommunikation zu betreiben, Lobbyarbeit zu machen und so viel unterwegs zu sein, das ist der Job.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie sich weiter empören. Das gibt genügend Dinge, wo man sich aufregen kann. Viel Kraft, dass Sie versuchen.
Durchhalten.
Und dann werden wir uns sicher wieder hören, wenn es kurz vor der Wahl dann nochmal ins Eingemachte geht. Ich bedanke mich bei Reinhard Müller vom Paritätischen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke fürs Gespräch.
Ja, danke fürs Gespräch.
Tschüss.